Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich freue mich auf die Beatboxerin Lia Shahin aus Hamburg, die im Körper eines Mannes lebte, vor 2 Jahren ihr Coming-out hatte, sich seither zu einer Geschlechtsangleichung entschlossen hat und übers Beatboxing sagt, ihr könnt besser reden, wenn ihr beatboxt.
So sieht's aus.
Was geschieht im Körper beim Beatboxen?
Ich finde es spannend. Beatboxen, finde ich, kann helfen beim Stottern. Es kann helfen, die innere Zirkulation und Atmung auch besser klarzukommen. Vor allem ist meine Aussprache viel deutlicher geworden. Einfach aus dem Grund, wenn du die ganze Zeit technisch bist du irgendwie daran irgendwann gewohnt, dass du eine gewisse Liquidität, würde ich sagen, in deinem Wortschatz einfach hast. Und selbstbewusst macht es auch ein bisschen, was dir auch innere Ruhe ein bisschen geben kann, auch in der Stimme. Weil die Stimme ja auch immer, vor allem bei uns Transfrauen, immer ein bisschen problematisch ist erstmal. Und wir nicht wissen, was wir damit machen sollen sozusagen, weil es einerseits gefühltes Schandfleck sozusagen, die tiefe Stimme. Und ich versuche das Beste draus zu machen mit dem Beatboxen.
Lia Shahin, spielen Sie auch ein Instrument?
Ich spiele ein bisschen Klavier, Schlagzeug, Perkussionsinstrumente und primär die Stimme.
Sofort mit Beatboxen auch begonnen, als kleines Kind schon?
15 Jahre alt. Das hat doch ein bisschen später angefangen, als ich es wollte, würde ich jetzt mal sagen. Mit 15 hat es mich gepackt und dann konsequent weitergeführt.
Wie funktioniert Beatboxing? Vielleicht können wir mal so eine Aufwärmübung machen.
Ich würde sagen, erstmal die Definition Beatbox ist sehr schwammig. Viele Leute sehen schon vielleicht einige Sprachen schon mit Beatbox-Inhalten, die einen Klacken drin haben sozusagen. Ich würde sagen, Beatbox ist alles, solange du einen Rhythmus hast. Also es kann der blödeste Ton sein, solange es einen Rhythmus hast, kommt es gefühlt in die Kategorie Beatbox. Aber ich selber sehe mich da ein bisschen so als Vokalistin 2.0 sozusagen, die mit Aufnahmestation, eben wie viele andere Beatboxer und Beatboxerinnen das auch machen, mit einem Akzent von einer musikalischen Sprache zu sprechen erstmal. Also es ist ja erstmal auch eine Sprache, weil so wie ich jetzt Deutsch rede, so kann ich jetzt reden. Und das gibt auch eine gewisse Kraft und Intensivität in die Sache rein. Und das finde ich halt eben sehr schön, diese A, die Reise für die Stimme sozusagen und B, auch die Macht, die auch ein bisschen da mitkommt sozusagen, wenn man in Anführungsstrichen fette Bässe liefert und durch eine große, starke Anlage die Leute einfach nur, was ist denn da los, und du diese Power halt mitgeben kannst in der Sache. So.
Sie unterrichten das ja auch. Wie geht so eine erste Stunde? Also was lernt man ganz am Anfang, wenn man das Wort gerade mal gehört hat, aber überhaupt nicht weiß, was sich dahinter verbirgt?
Also ich kann da ganz viel antworten. Es kann von, ob es jetzt kommende Management sind, die aus der Komfortzone von mir gedrängt werden, weil ich denen sozusagen in die Situation konfrontiere, wenn sie jetzt in Managementpositionen sind, eine neue Aufgabe lernen müssen, mit der sie noch gar nicht fit sind und sie souverän ihrem Team beibringen müssen, habe ich einmal ein Beispielszenario mit, okay, wir lernen Beatbox, und dann kommt ihr Stück für Stück alle auf die Bühne und bringt uns Beats bei, während ihr nervös euch fast in die Hose macht, sozusagen. Bisschen rüber zu Empowerment bei Boys und Girls vor allem, und da gibt es geschlechtliche Unterschiede. Also als allererstes fürs Beatboxen bin ich der Meinung, die Gedanken loswerden, dass was du kannst, alles ist, was du kannst, sozusagen. Da muss man eine Experimentierfreudigkeit mit dazu geben, so wie, nö, was ist denn da das Limit, wo kann man da noch was rausziehen? Und wenn man da rangeht mit so einer, ich weiß nicht, ich habe Angst, was sehr oft bei Mädels der Fall ist vor allem, da muss ich erstmal psychologisch arbeiten, also erstmal knallharten Spiegel vorstellen, hey, hör auf, deine innere Stimme erstmal schwächer zu machen, als du bist, weil die äußere Stimme brauchst du jetzt mehr denn je, also.
Aber bevor die Psychonummer kommt, könnte man ja schon mal eine Lippenbewegung machen.
Klar, also es ist ein hartes B. Also ich mache das eher so, dass ich die Kids oder die Erwachsenen damit konfrontiere. Okay, gib mir mal ein B und ich erkläre nichts. Und meistens ist es am ersten Mal perfekt und dann erkläre ich es und dann läuft es scheiße. Und das ist total spannend zu sehen, weil der Kopf dann arbeitet. So, okay, wie habe ich denn das jetzt gerade gemacht? Und das ist halt so eine Sache, da muss man mit so einer gewissen Intuitivität an die Sache ran.
Was drückt sich denn aus, wenn ich einen Bzzk mache?
Ja, also da höre ich jetzt erstmal, was bringt mir das, wenn ich das mache? Wenn ich es jetzt zum Beispiel, dann höre ich ein Schlagzeug, erstmal, was die Drums gibt. Und ich finde, daraus kann man viel rauslesen, so wie bei der Gesangsstimme auch. Wenn jemand melancholisch ist und aber irgendwie zu fröhlich in dem Moment ist, dann klingt das disharmonisch. So ist es auch, dass ich beim Beatboxen, und das generell finde ich beim Beatboxen, man braucht einen gewissen Modus so, der so, ich gib's dir jetzt, ich hau dir eine rein. Das ist natürlich nur gedanklich und als Grundnenner für sich zu setzen, um mit dieser Energie erstmal und die Power rauszuholen aus sich. Und natürlich ist es auch viel Muskelarbeit. Also es ist halt früher immer gerne gesagt, Sixpack ist eher auf der Zunge statt auf dem Bauch. So ein bisschen.
Wer hat gesehen, als Sie 15 Jahre alt waren, dass Sie ein Sixpack haben? Also dass Sie Talent haben?
Den hatte ich
haben.
Nicht. Talent sehe ich grundlegend erstmal als Potenzial für etwas, was aus Eigenarbeit und Disziplin rausgezogen wird. Deswegen bin ich immer sehr sensibel mit dem Wort Talent. Am Anfang klingt es immer scheiße. Das kann ich sagen. So, es klingt immer nach einem Pups. Das liegt aber auch daran, versuchen Sie doch mal die ersten 10 Kilometer eines Marathons jetzt ohne Training zu laufen. Und so ähnlich ist es auch. Es bedarf schon einer gewissen Muskulaturübung. Mhm. Vor allem gewisse Snare-Töne, also Schlagtöne, die benötigen starke Kieferkontrolle. Einfach also allein schon, das ist eine Anspannung von so vielen Muskeln, die da gleichzeitig stattfinden. Und gleichzeitig ist es aber auch Luft.
Und wer hat gesehen, dass Sie das können?
Ich habe es gesehen und habe es durchgezogen, weil die Welt war komplett dagegen. Ich würde das jetzt nicht gerne pauschal sagen, aber es war eher so eine süße Sache, die du da machst, aber brauchst du auch nicht zu verfolgen, so ein bisschen.
Okay, also Sie haben eine Beatboxerin oder einen Beatboxer gesehen, haben den erlebt und haben dann gesagt, ach, das kann ich auch oder das möchte ich
das
auch.
Das möchte ich auch, war es. Können tat ich es nicht. Mein erster Beat, ich glaube, ich kann ihn sogar ein bisschen nachmachen, klar, klang wirklich. Das war's. Also das war der erste Schritt sozusagen in sozusagen. Und das sind halt 13, 14 Jahre Arbeit dazwischen, selbstverständlich. Aber es hat mich schon sehr motiviert, als ich mit 15 das gesehen habe. Dachte, ach du heilige Piep. Wow.
Und die 13, 14, 15 Jahre Arbeit haben Sie auf die großen Bühnen gebracht. Und wenn Sie dann auf einer großen Bühne stehen, dann stellen Sie sich manchmal vor als, ich zitiere, die übliche rothaarige, beatboxende Transgender-Frau mit türkischem Migrationshintergrund.
Fast richtig, aber ja. Also das ist gerne mein Eröffnungssatz nach ein paar Sekunden oder nach einer Minute Beatbox, weil ich habe halt letztes Jahr sehr stark die Erfahrung gehabt, dieses Jahr auch immer noch, aber nicht mehr so stark ist, was ist das auf der Bühne? Statt wer ist das oder was will sie, was will er? Es war ein was ist das und auch ein teilweise schockiertes Gesicht so ein bisschen. Und nach einer Minute Beatboxen habe ich dann immer aufgehört und habe dann immer erklärt, okay, ich nenne mich selbst die übliche Beatboxende rothaarige deutsche Transgender-Frau mit türkischem Migrationshintergrund, Digga. Und das lockert immens die Stimmung erstmal auf und B wird sehr schnell der Nenner von mir, finde ich, in einem Satz dargestellt. Vor allem auch, dass Transsein ist für mich kein Nomen, ja, sondern ein Verb.
Und es ist natürlich wunderbar.
Adjektiv. Oh,
es ist wunderbar ironisch, aber als ich das gehört habe, habe ich mich natürlich schon gefragt, welche Fragen, welche Sprüche und welche Gespräche sind dieser Selbstpräsentation vorausgegangen?
Ich habe mich gar nicht so viel damit befasst, sondern ich weiß es schon im Sinne von, ich bin in einer ziemlich transphoben Umgebung auch aufgewachsen so und weiß ganz genau, welche Sprüche geklopft werden, weswegen ich 3 Schritte vor kalkuliert habe und habe gesagt, wie kann ich das effektiv sofort auslöschen sozusagen, diese blöde Fragestellung, auch dieser initiale Reiz mit, was ist das jetzt, ist das jetzt ein Mann oder, also die, warum läuft dieser Dialog überhaupt, also Monolog, ist ja kein Dialog, wenn sonst würden wir eine Antwort finden und dann läuft dieser Monolog in den Leuten, in ihrem Kopf und dann herrscht eine Barriere, die ich gar nicht gebaut habe, sondern von Menschen gemacht vor mir und natürlich auch nicht pauschal, aber viele und das benutze ich halt einfach so als meinen kleinen Zaubertrick, um mit meinem anderen Zaubertrick Beatboxen dann sozusagen eine gewisse Faszination auszulösen, um dann einen Dialog zu bauen. Also ich gehe auch fast immer auf Bühne und habe null Ahnung, was ich mache und habe 2 Stunden vor mir und bin dann, okay, du hast jetzt deine Zigarette plus geraucht, du fühlst dich kreativ, gehst du jetzt mal hoch und hast mal ein bisschen Spaß.
Und zu dem Spaß, ist ganz wichtig, gehört natürlich die Interaktion mit dem Publikum.
Ganz viel, ja. Also es ist, also wir reden aber auch nicht auf klassischer Entertainment-Ebene sozusagen. Also ich sehe mich nicht als eine Entertainerin, sondern mein primärer Akzent ist, wie ich es auch von der Teambildung und meinem ganz geliebten alten Team Drum Café auch gelernt habe, sozusagen einfach Gemeinschaft zu gründen. Und diese Gemeinschaft zu gründen aufgrund von einem Dialog, den ich gerne führe und das mit Humor. sodass eine Aufklärungsarbeit auf einer passiven Ebene stattfindet, statt auf einer aktiven.
Sagt die übliche rothaarige, beatboxende Transgenderfrau, deutsche Transgenderfrau mit türkischem Migrationshintergrund, geboren als Fatih, Sohn türkischer Eltern, aufgewachsen in der Nähe von Heidelberg und ein Mensch, der sich in seiner Haut nie so richtig wohlgefühlt hat. Woran haben Sie das gemerkt?
Das war schon sehr früh der Fall, dass irgendwas nicht stimmt, aber es war mehr so eine Klappe, die ich versucht habe zu ignorieren. Also es ist wie so hinten, geht eine Tür auf und ich halt's Maul, ich will nichts davon wissen. So. Ja, ich habe ja aber unabhängig jetzt von dem Haupt, sozusagen das Transsein, habe ich ja davor auch schon ganz viel eine Art von Shaming hinter mir. Also bedeutet, ich war rothaarig, was schon mal Anhalt ist für viele Menschen, erstmal blöd zu sein, warum auch immer, vor allem Kids. Danach war ich massiv übergewichtig aufgrund meines Unmuts und meiner Traurigkeit zu der Zeit.
Also haben das alles in sich reingefressen?
Ja, 140 Kilo reingefressen. So. Und dann kam Fat-Shaming sozusagen erstmal die nächste Runde. Dann habe ich das alles verloren und dachte, jetzt kannst du doch bestimmt jetzt mal leben, so ein bisschen mit 20, 21 und schon immer, also jede Interaktion auch im romantischen Sinne war merkwürdig, es war alles merkwürdig und es so, es gibt's noch nicht, sogar irgendwie in Berlin in die Gay-Szene mal reingeguckt und dachte, ein schwuler Mann bin ich auch nicht, sozusagen.
Also Sie haben alles ausprobiert, Sie haben Frauen
ausprobiert. Also ich war sehr open-minded und habe echt mich gesucht, also ich rede damit auch nicht in einer sexuellen Art oder sonst was, sondern ich rede wirklich von einer Selbstfindung als Mensch auf tiefer Ebene und habe dann vor 4 Jahren Stück für Stück, das ist versteckte etwas, immer weiter aufgerissen, aufgemacht, bis dann doch der Schlag ins Gesicht kam, bei mir eher ruppig. Dann auch mit der Entscheidung getroffen, nicht mehr in der Lüge zu legen, weil also es gibt ja immer auch dieses Vorurteil von, ich entscheide mich dafür, das zu sein. Das ist ja totaler Schwachsinn.
Aber jetzt haben Sie einen großen Sprung gemacht.
Ja.
Also ich bin immer noch bei 140 Sorry. Kilo. Ich bin immer noch da, dass Sie ein Jugendlicher sind. Wie war die Schulzeit zum Beispiel? War
das Scheiße.
Dauerstress.
Ja, also nicht nur aufgrund des, ich sitze da im falschen Geschlecht, sondern ich hatte in der Grundschule eigentlich halbwegs gute Noten. Meine Eltern konnten leider nicht so gut Deutsch, um die Elternsitzung effektiv auch mitgestalten zu können, sozusagen. Und dann endet das halt so, dass ich auf die Hauptschule verfrachtet werde, trotz guter Noten, die eigentlich für ein, würde sagen, Gymnasium gerecht wären, wenn nicht mindestens Realschule. Weil ich zitiere, deine Eltern waren nicht oft genug hier. Aber ich habe mal nachgeforscht, das war eigentlich zu der Zeit, glaube ich, ich möchte das nicht vorwerfen, aber systematischer Rassismus. Also es waren sehr, sehr viele türkischstämmige.
Das heißt, da waren Sie auch massiv unterfordert.
Ja, ja, total. Ich habe eins in Englisch geschrieben, ohne was zu machen, war dann aber auch gleichzeitig wieder überfordert, wenn dann mal wirklich was kam und war dann immer in so einer ambivalenten Situation, dass ich saß und dachte, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin doof, aber irgendwie kann ich das auch sehr gut. So, ich habe jetzt kaum dafür gelernt, sozusagen. Konnte auch mein eigenes Wissen, Intelligenz und so weiter gar nicht einschätzen. Als Kind ging das noch, aber sobald die Teenie-Zeit ansetzt und dann natürlich auch in Etappen dann sozusagen das Mannsein, das Frausein sich entwickelt in lächerliche Klischees, dass jeder so für sich entscheidet, wie viel bin ich vom Klischee. Ab da wurde es richtig kompliziert. So, ich konnte das auch gar nicht greifen. Ich war auch extrem traurig, dass meine super hohe Stimme, die ich früher hatte und ganz gerne immer ganz hohe Töne gesungen habe.
Bevor der Stimmbruch kam.
Genau. Bevor dieser blöde Stimmbruch kam, den ich heute als Rapperin sehr cool finde. Ja. Auch wieder. Also ich habe mir das schon wieder schön gemacht, aber zu der Zeit sehr verwirrend.
Wie haben Sie da rausgefunden? Hat die Musik Ihnen dabei geholfen oder was hat Ihnen geholfen?
Also ich würde ganz offen sagen, die Musik zu 100%, ohne die Musik wäre ich nicht am Leben. Ich erinnere mich auch noch sehr gut, wie meine Schwester auch manchmal sehr verwirrt war, wie ich Musik gemacht habe im Zimmer. Also ich habe dann aufgrund von meines jungen Talents, in Anführungsstrichen, mal von einem Musikstore Session zu der Zeit in Walldorf Equipment gesponsert bekommen. Und das war für mich der Traum, weil ich für mich zu der Zeit nur, wenn ich Musik gemacht habe, etwas gefühlt habe. Diese Emotionsexplosion, die ich heute genieße, ist fast schon eine Überreizung. Ich will jetzt nicht vorspringen gleich, aber der Unterschied ist halt eine, tut mir eine Perversion nahe, weil es war einfach so schön, irgendwie irgendwas spüren zu dürfen und mir selber dann sozusagen mich in diesem Flow bewege und einfach nur Musik mache zu der Zeit. Und dann war das immer so, ach, da fühle ich mich mal lebendig, aber drumherum war es eine lebende Leiche. Da gibt es viele Situationen.
Ihr Weg auf die großen Bühnen und zu den Shows hin, wie ist der dann gewesen? Also Sie haben mit 15 das Beatboxen angefangen. haben Musik gemacht. Mhm. Wie kam es, dass Sie dann von einer kleinen Wohnung in der Nähe von Heidelberg auf die großen Bühnen in Deutschland gekommen sind?
Ich hätte es früher wahrscheinlich so geantwortet, the getaway, ohne im Ghetto gelebt zu haben. Eine konsequente Weiterführung vom Pausenhof, wo man gesagt hat, hey, mach mal Beatbox, du kriegst, und ich gesagt habe, gib mir eine Kippe dafür und heute schreibe ich Rechnung. Es ist eigentlich nur eine konsequente Weiterführung dieses Systems, dass ich gemerkt habe, hey, das, was du machst, scheint was wert zu sein, weil sonst würde nicht jeder zu dir herkommen und sagt, mach das mal. Und statt eine irgendwie Jukebox für jetzt im Pausenhof zu sein, was auch super lustig zu der Zeit war und viel Spaß hatte, absolut. Ich habe mir meine Zeit auch dadurch schön machen können.
Nun haben Sie ja den Vorteil, dass Sie Deutsch und Türkisch sprechen. Auf welchen Bühnen waren Sie denn unterwegs? Also sind Sie
primär
auf
Deutsch.
Okay.
Primär Deutsch. Ich muss auch zugeben, dass ich es sehr schade finde, mit sehr wenigen türkischen Menschen in Kontakt zu sein. Einfach aufgrund von sehr vielen, nicht mal das Trans-Thema, sondern sehr viel grundlegenden Unterschieden zu Wahrnehmung, Situation. Also ich bin ja die dritte Generation jetzt hier. Mein Opa war sogenannter Gastarbeiter, was ja kein Gastarbeiter ist. Dieser kulturelle Clash finde ich so anstrengend, weil ich sehr gerne mit aus Türkei kommende Türken zu tun habe. Also ganz wichtig, ich will hier keine Pauschalisierung machen, aber ich finde es schade, dass viele Menschen hier rückwärtsgewandt sind sozusagen, die eher, das sehen wir aber auch in anderen Kreisen, das hat ja nichts mit Türkisch zu tun. Und ich bin halt ein vorwärtsgewandt Mensch so und das allein schon ist kritisch genug, dass ich viele Menschen leider nicht auf der Ebene begegne, mit der Respekt und Höflichkeit zurückbekomme.
Aber den Karriereschub haben Sie bekommen in Deutschland oder in der Türkei?
Ich war mit 19 beim türkischen Supertalent, aber das hat mir hier nichts gebracht. Also das war dann auch nur eine zeitweilige Erfahrung, die mir auch im Leben nichts gebracht hat und auch primär ein Schlechtes gebracht hat sozusagen. Also ich würde auch jedem Kind ganz klar erklären, warum, oder Eltern, warum sie ihr Kind nicht in ein Massenfernsehen sozusagen legen soll, weil die psychologischen Auswirkungen im Nachhinein, das sind die schlimmsten Sachen. Also,
war das bei Ihnen auch so?
Ja, ich war nicht cool zu der Zeit. So. Ich war keine Person, glaube ich, die super cool war sozusagen und super angesagt und dann kam auf einmal das türkische Supertalent und ich habe so absurde Situationen erlebt und Fotos, Autogramme und so ein Schwachsinn, was ich heute, also Fotos ist schön, aber so Autogramme finde ich auch heute gar nicht schön. Und dann,
aber Sie mussten lernen, mit Erfolg umzugehen und auf einmal der Star zu sein. Das war das Problem.
Ich würde sagen, das war ich aber nicht mal so, weil ich ja nach Hause kam und genauso geistig tot war. Also es ist ja, die Außenwirkung war eine andere, wie es mir erging. Ich war dann in so einer Situation von, warum habe ich das gemacht? Das hat mir nichts gebracht. Heute super Gold, weil ich sehe ganz viele junge Künstler und Künstlerinnen, die eine fragile Persönlichkeit haben und dann Erfolg haben und weiß, alles klar, dann, jetzt kommt der Künstlernarzissmus, dann gibt es den Absturz und in 4 Jahren werden wir gute Freunde. Also diesen Blick mit, ich bin ja noch nicht mal 30 und fühle mich dazwischen sehr wie eine Oma, weil ich sozusagen die Erfahrung, die jetzt diese aufstrebende Künstlerin in Anführungsstrichen, die jetzt kommt, was ich nicht mal aktiv provoziere, sondern ich mache einfach meine Arbeit und bin scheinbar gut darin und werde geschätzt. So.
Und Sie haben sich vor 2 Jahren zur Geschlechtsangleichung entschieden. War das die Geburtsstunde auch des neuen Namens, Lia?
Ja, Lia habe ich von meiner Schwester. Meine Schwester wollte ihre Tochter Lia nennen, weil sie ein riesen Fan auch von Alia war, was eine R&B-Künstlerin von der Richtung Timbaland Missy Elliott kam und ich habe Alia auch geliebt und habe dann, nachdem ich mein Coming-out hatte, lange Gespräche mit meiner Schwester, bevor wir uns verkracht haben und jetzt wieder versöhnt haben, sie gefragt, ob ich den Namen nutzen darf, weil ich habe im Nachhinein gegoogelt, dass Lia im Lateinischen die Löwenstarke und im Irischen die Heilerin heißt und dachte, ich habe rote Haare, die sind super stark, ich bin nicht halbwegs starke Persönlichkeit, glaube ich. Lia passt schon sehr gut.
Ihr kennt mich als Fati, jetzt heiße ich aber nicht mehr so. Es hat Jahre gebraucht, das herauszufinden und Monate, es zu akzeptieren. Das war der Facebook-Eintrag von Lia Shahin zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur, die sich vor 2 Jahren als Transgender outete und dabei auch ihre Geschlechtsangleichung ankündigte. Wie ist das Echo damals gewesen im Umfeld auf diesen Facebook-Eintrag?
Auf mehrere Ebenen zu beantworten. Einmal auf Facebook immens positiv. Also es gab irgendwie 2 alte Gurken, die ich noch kannte. So. Die haben da irgendeinen dummen Spruch dann hinterlassen als Satz und haben mich danach geblockt, wo ich sage, okay, ich habe die eh nie gemocht, du Depp. So ein bisschen das da. Familie grauenhaft, also das klassische Paket, was man sich als Stereobild vorstellen kann.
Aber die Familie hat nicht den Facebook-Eintrag gelesen, da sind sie vorher hingefahren.
Ja. Ich habe da erstmal alles persönlich geklärt.
Also erst zur Familie
erst
persönlich?
Erst Familie, direkt 2 Wochen, nachdem ich es für mich auch wusste. Hier gibt es kein Zurück mehr, das ist so. ich muss das machen, weil sonst springe ich von dem Balkon, bei dem ich schon seit 5 Monaten jeden Tag daran arbeite, es nicht zu tun. Das lief sehr schlecht, entwickelte sich jetzt aber jetzt in den letzten Monaten, auch jetzt die letzten 2 Jahre schon wieder positiv. Also ich will jetzt nicht, dass wir eine ganz dramatische Geschichte als ihr haben.
Also mit der Schwester läuft es ja wieder gut.
Ja. Ganz liebe Grüße, Fatma.
Und die Mama?
Meine Mama auch, alles supi. Ja, und generell war die Resonanz auf dem ersten Mal, ich bin der Meinung, da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil wir sind gesellschaftlich an einem Punkt angekommen, wo es echt nicht cool ist, in Anführungsstrichen, jetzt gegen mich zu sein. Also wir haben ja jetzt auch eine neue Barriere, wo die Rechten die Klappe nicht mehr so aufmachen können wie früher so. Und das dazu führt, dass ich heute, würde sagen, 50% glaube denen, die mir das gratulieren, und 50% oder ein bisschen weniger sozusagen es machen, um nicht blöd dazustehen.
So. Wie weit ist es denn mit Ihrer eigenen Aktion? Weil Sie ja in Facebook geschrieben haben, es hat Jahre gebraucht, das herauszufinden. Das haben wir geklärt, wie das war. Und Monate, es zu akzeptieren. Ja. Sind diese Monate vorbei?
Ja, diese Monate. Ich würde sagen, ich bin in einer ganz anderen Phase gerade, und ich bin jetzt seit einem Jahr fast auf Hormone und in der Pubertät und bin eigentlich in der Phase mit, dass ich ein erwachsenes Leben führe, während ich pubertäre blöde Situationen habe, die ich für mich kaum mitentscheiden kann, und jeder pubertärende Mensch, und ihr kennt das alle von der Jugend, einfach rumspinnt sozusagen und echt ganz blöde Situationen sich dadurch ergeben, weil ich gleichzeitig selbstständig bin und irgendwie mein, in Anführungsstrichen, Scheiß zu machen habe und dabei irgendwie in so einer, ich bin jetzt wie neu geboren und ich möchte jetzt ganz viel entdecken, ich möchte knutschen, ich möchte dies, und das ist ambivalent. Und damit umzugehen hat eine gewisse Schwierigkeit, aber auch eine wunderschöne Seite auch, selbstverständlich.
Das heißt, es ist jetzt wirklich ein ganz neues Lebensgefühl. Also ganz, vorher war das Leben völlig verworren.
Ich würde sagen, vorher war mein Problem, es auszuhalten. Heute ist mein Problem, wie bei fast jedem anderen Menschen auch, und das ist der tägliche Scheiß. Neben der sozusagen großen Sache wie der Hormontherapie. Also ich kann halt nur sehr dankbar sein, mit der Pubertät angefangen zu haben, weil ich halt einfach Emotionen endlich greifen kann in mir selbst. Ich kann meine Gedanken verwalten einfach und lebe nicht mehr so Robotik einfach. Also es ist mehr ein natürliches Ich. Und das Schöne ist, selbst Menschen, die am Anfang skeptisch oder blöd dagegen waren, die schauen mich heute an und sagen, Girl, du siehst gut aus und du siehst glücklich aus. Und ich sage, ja, und ihr habt es mir nicht geglaubt.
Und Sie sind nicht mehr nur bei Musik machen ganz bei sich, sondern
Bin jetzt überall da, und das ist wunderschön.
Sie haben eine NDR-Dokumentation über sich drehen lassen, eine sehr eindrucksvolle. Haben Sie eigentlich lange gezögert, das zuzulassen? Ja. Denn ich meine, dann geht es richtig in die Öffentlichkeit. Das gucken Millionen im Zweifelsfall.
Ja, ich würde sagen, die Entscheidung war, dank der Kraft, die ich durch den Verein Rap for Refugees, als auch Menschen wie Atta, Jan, Petra, Birgit, ganz tolle Menschen, die mir aus Situationen rausgeholfen haben, dass ich eine Stärke an mir gefunden habe, dass, weil ich einen kleinen Kreis hatte, der mich so genommen hat und respektiert hat für das, was ich tue, und dadurch wieder eine neue Energie für mich finden konnte, zu sagen, okay, du hast jetzt vor einem halben Jahr noch gedacht, du stirbst, jetzt bist du hier. Das mit der NDR-Doku hat sich auch gar nicht so direkt so ergeben, sondern zwei ganz liebe kamen dann zu unseren Festivals von Rap for Refugees, wo wir in der Markthalle schon ausverkauft hatten, und das war der Hammer sozusagen, was wir da auf die Beine gestellt haben in kurzer Zeit, eine Diversität.
In Hamburg,
genau. Markthalle komplett ausverkauft gewesen, und die haben dort gefilmt gehabt vom NDR, und die wussten aber, glaube ich, nicht, was sie damit machen sollen, soweit ich weiß. Und dann kamen wir ins Gespräch, und ich war erst so, ich habe die nur zu den Workshops mitgenommen und habe die mal drehen lassen sozusagen, aber habe gesagt, das Private geht euch nichts an sozusagen, weil ich selber total viel zu tun hatte, einerseits durch den Verein, andererseits war ich halt noch vor der Hormontherapie, und das war sehr anstrengend alles, weil du die ganze Zeit Testosteron in dein Hirn geknallt bekommst, und das Disharmonie, das können leider, ich würde es so gerne greifbar machen für alle, die zuhören, aber es geht leider nicht so. Da dachte ich mir, ach komm, jetzt geh volles Risiko, wenn das nicht klappt, kannst, also wirklich so blöd es auch klingen mag, wenn es jetzt schief läuft, dann kannst du dir dein Leben auch nehmen, ist okay, so ein bisschen. Also es ist keine Lebensmüdigkeit, würde ich sagen, sondern es ist der letzte Akt, wo ich sage, ich habe keine Angst mehr vor nichts, ich mache das jetzt noch, ich halte das für richtig. Ich habe mit den dreien so viel geredet vom NDR, das sind ganz tolle Journalisten und Journalistinnen, und ich bin selber total baff darüber, dass das Risiko, was ich eingegangen bin, mit so einer wunderschönen Sache belohnt worden ist, einfach auch. Ich habe die Doku jetzt auch, glaube ich, Ewigkeit nicht mehr angeguckt. Aber wenn ich es mir mal anmache, sage ich auch, Okay.
Man lernt ja auch durch diese Doku ihre Frauenärztin kennen und da wird nochmal klar, was das eigentlich bedeutet, so eine Geschlechtsangleichung zu machen. Also sie müssen Hormonspiegel überwachen lassen, sie müssen Fachgutachten einholen, sie müssen eine Psychotherapie machen.
Mhm. Was ich nicht mehr mache alles. Also bis auf die Hormone, die Psychotherapie, da hatte ich keine gute jetzt Erfahrung sozusagen und dachte, ich möchte, also auch die Gutachten werde ich nicht machen, ich werde systematisch dagegen vorgehen, einfach aus dem Grund, weil ich dieses konstante Bedürfnis, dass ich mich zurechtfertigen habe und zwei verschiedene Gutachten nach einer Psychotherapie bedeutet, dass die Gutachten ironischerweise die Psychotherapie auch anzweifeln. Das bedeutet, ich muss mich von vornherein in jeder Instanz so rechtfertigen mit A, ich bin nicht Gaga, B, mir geht's super, danke, C, kann ich bitte einfach meinen Namen und mein Geschlecht schnell für 12 Euro am Standesamt doch ändern lassen? Was ist dein Scheißproblem? Also statt einem Selbstbestimmungsgesetz muss ich hier mit einem Gesetz von den 80ern, was durchgehend geklagt worden ist, wo Menschen zwangssterilisiert worden sind auch, die heute immer noch keine Entschädigung bekommen, weil die Bundesrepublik es einfach nicht drauf zu sagen, oh, wir haben Kacke gebaut, sondern zu sagen, ja, ihr seid halt Freaks. Mhm. Ganz klar, also das ist die Message. So. Und dagegen möchte ich vorgehen. Ich weiß noch nicht, wie ich es tue, aber ich möchte echt das Justizsystem belasten. Ganz klar, Hip-Hop fickt euch. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber ich finde das eine Perversion nahe, dass ich nicht ganz entspannt, jetzt gib mir noch ein halbes Jahr, irgendwie zum Standesamt gehe, sage, ich bin seit eineinhalb Jahren auf Hormone, ich lebe als Frau, ich möchte jetzt das geändert haben. Punkt.
Also Lia, die Löwenstarke wirkt wirklich total kämpferisch. Sie wirken sehr positiv. Okay. Haben Sie eigentlich vor diesen Operationen, die ja dann auch anstehen, gar keine Angst, gar keine Sorge, also, weil Sie so positiv gestimmt sind?
Also ich möchte klarstellen, dass die Operation nicht definiert, ob das gemacht worden ist. Also im Sinne von A, die Frage selbstverständlich zu fragen, halte ich für ein bisschen skeptisch sozusagen. Also Sie machen jetzt hier gerade nur Ihren Job, aber die Frage ist eine, hat die Relevanz nicht verdient, die sie hat, so bin ich der Meinung. Also wer jetzt mit dem Akzent kommt im Kopf, ja, ich will ja aber wissen, ob du da unten jetzt einen Pimmel hast oder eine Vagina hast, wo ich denke, okay, in welcher narzisstischen Reichweite willst du jetzt bestimmen, was ich bin? Und das aufgrund der Hose. Ich verstehe, diese Debatte ist sehr kompliziert.
Nee, das will ich gar nicht wissen. Oh, was mich interessiert ist, machen Sie sich Sorgen um OPs, was da gemacht wird?
Ja, selbstverständlich.
Das schon.
Ich mache mir auch Sorgen mit der Hormontherapie, weil mein gesamter Körper sich auf atomarer Basis ändert. Und ich habe jeden Tag Schmerzen. Also ich spüre, oh, rechts gerade, rechtes Bein, rechte Wadenregion, da passiert gerade was. Da werden, glaube ich, Muskeln gerade abgebaut. Oh, jetzt zickt's links. Von den Brüsten möchte ich gar nicht erst reden.
Klar, dass sich der Körper verändert. Wie, Lia, hat sich ihre Musik verändert, seit sie Frau?
Freiheit. Ich kann nur sagen, Freiheit. Es ist wunderschön. Es ist so schön, also ich blühe da auch immer total auf zu wissen, ich kann jetzt als Frau rappen mit einer Stimme von einem Mann. Ich finde das so geil, weil da steht dann eine Frau mit einer tiefen Männerstimme und rappt, wie die Männer es tun sozusagen, aber ohne die Asozialheit in den Tag zu legen so ein bisschen. Es ist halt auch keine verzweifelte Suche nach mir selbst, sondern es ist eine euphorische Suche nach mir selbst geworden.
Der Name Lia Shahin steht auch für Musikprojekte wie zum Beispiel Rap for Refugees und Rap-Fugees. Die klingen jetzt zum Verwechseln ähnlich, sind aber unterschiedlich.
Ja, das Problem haben wir immer. Die Rap-Fugees ist ein Rap-Kollektiv mit Jungs und Mädels bis zu 15 Leuten, glaube ich. Mittlerweile sind es auch mehr, die sich selbst organisiert und eigentlich eine Diversität an den Tag legt mit hier und da gelegentlich meiner Unterstützung. Und das heißt, wir sind eine Musikfamily sozusagen, alle rappen, alle machen Musik, Beats werden gebaut und wir stehen eigentlich für Diversität ein. Und mit wir heißt Rap-Fugees an sich, ich bin nur immer ein ganz geliebte Schwester, würde ich sagen, die immer mal reinzappt und sagt, hey Leute, ich bin auch jetzt dabei und alle, hey, schön, dass du da bist, so ein bisschen. Und Rap-Fugees sind super viel auf Tour auch und die machen da eine sehr erfolgreiche Arbeit auch damit. Rap for Refugees e.V. ist ein Verein, der gerade in Bezug auf interkulturelle Projekte, in Bezug auf vor allem Integrationsarbeit im Sinne von Workshops, die aber auch ein Ziel haben und das, wir reden jetzt von natürlich Hip-Hop, Graffiti, Beatboxen, Rap, Tanz, Breakdance, also im Tanz dann nochmal aufgesplittet, wo wir halt sozusagen auch die Bühne für stellen. Das bedeutet, das ist so eine Mischung aus Veranstaltungen organisieren, regelmäßige Workshops. Wir sind auch schon zu Unterkünften sozusagen, tun wir auch noch.
Jetzt, also Sie gehen in Flüchtlingsunterkünfte und machen damit den.
Ja, genau. Also ich kann jetzt auch nicht so selbstbewusst sagen, wir machen das und das Punkt genau, sondern den Verein gibt es gar nicht so lange. Wir haben in ganz kurzer Zeit einen rapiden Zuwachs an Zusagen, an Unterstützung auch bekommen und das war schon sehr faszinierend, weil es letztes Jahr so ein Ausnahmezustand für uns alle als Mensch war, die im Team waren. Und wir waren dann halt einfach mit, keine Ahnung, 24, 25 Gigs mit meinen Kids und den Rap-Kids. Also wirklich von Sommerfest über unser eigenes Festival, dann noch den zweiten Auftritt auf einem Jugendfestival, dann direkt noch abends auf dies. Und haben dann sozusagen, ging es einfach darum, nicht nur jetzt auf der Bühne zu sein, sondern es ging um das Netzwerk, was sich dadurch entwickelt hat. Also Kids, die eine Ausbildung gesucht haben, konnten nach einem Auftritt selbstverständlich gleich viel schneller Kontakt zu Leuten herstellen. Ein gewisses Selbstbewusstsein ist da. Und durch Beatboxen gab auch nochmal noch ein bisschen Empowerment auf der einen Seite. Ich würde mich auf keinen Fall als eine große Integrationsmaschine oder irgendwie sowas betiteln lassen, die wahrhaftig Ehrenamtlichen, weil ich bin immer noch hier und da immer bei diesen tollen Projekten immer nur dabei. Und die wahre Arbeit in Rap for Refugees leisten, sind halt immer Menschen wie Petra, Birgit und Atta, die halt hinter der Kamera, hinter der Fassade unglaublich vieles leisten und von dort aus dieses Netzwerk einfach gegründet ist und gebaut ist mit den ganz vielen anderen Vereinen.
Sie sind natürlich jemand, der, also so ist es mir ja auch eben ergangen, als wir uns kennengelernt haben, haben Sie mich sofort in den Arm genommen. Und das werden Sie wahrscheinlich mit den Jugendlichen auch machen. Und das ist einfach toll, weil man dann sofort denkt, wow, also da hat man schon mal gar keine Angst, da irgendwie auf der Bühne was falsch zu machen. Ja. Also Ihre ganze Energie übertragen Sie ja auch. Das ist toll für die Kinder. Was ist für Sie toll an dieser Arbeit mit den Jugendlichen?
Ich habe einfach eine, manchmal so intellektuell, wie ich auch mich gerne darstelle, gehe ich meistens von ganz vielen simplen Faustregeln. Gib was und du kriegst was. Und ich habe gelernt, umso mehr du gibst auf der gesunden Ebene und bei Menschen, wo du weißt, es ist zielgerecht, es bringt was, dann kriegst du auch unglaublich viel zurück. Und ich habe so viel bekommen dadurch, dass ich jetzt in Anführungsstrichen viel gegeben habe. Manchmal einfach nur ein Ohr. Manchmal einfach da sein, eine Träne anschauen können, ohne die Person gleich zu bemitleiden und auf einer Ebene aufzufangen und einen Spiegel zeigen zu dürfen sozusagen. Was ich sehr an mir als eine Stärke sehe, ist ein bisschen meine analytische Fähigkeit, wenn es in der intuitiven Form ist, also einfach Situationen schnell einschätzen, so Mädels zu empowern, hey, macht euren Scheiß bitte, macht deinen Mund bitte auf, sag diesen Idioten, dass das falsch ist, mach deinen Mund auf, also wirklich so und das gibt unglaublich viel zurück, also.
Welche Barrikaden haben Sie noch so im Kopf, also welchen Vorurteilen den eigenen begegnen Sie Tag für Tag?
Das erinnert mich so sehr an das Experiment letztes Jahr, wo ich für mich als zeitweise ganz bewusst, okay, wie viele Vorurteile habe ich gegenüber Menschen, die, bei denen ich meine, die ein Vorurteil gegenüber mir haben. Und habe gemerkt, wie oft ich falsch lag. Das war sehr spannend. Ich saß, aber es war auch mal irgendwie 22.30 Uhr, ich war im Kleid, sehr sichtbar trans, eindeutig letztes Jahr noch. Dieses Jahr ist alles entspannter so. Und dachte mir, das sind so drei ganz 2-Meter-Boys, alle voll den bösen Blick, die quasseln und rauchen da an der Bushalte und ich dachte mir so, oh, die sehen jetzt aus, als würde ich denen aus dem Weg gehen wollen. So. Und dachte mir so, geh mal hin und frag mal nach Feuer. Und bin da einfach hin und da ist so, ey Jungs, habt ihr eine Kippe? Und dieses böse Gesicht wurde ganz schnell so, ja normal, hier bitte. Und geben mir ein Feuer und ich wünsche denen einen schönen Abend und man gibt sich fast noch einen High Five und lauf weiter und dachte, boah, ist meine Kalibrierung kaputt. So für mich selbst, in meiner Wahrnehmung. Und gerade das bearbeite ich auch heute noch, wo ich auch zum Beispiel mich in Situationen reinschmeiße, wo viele im ersten Moment denken, was machst du da? Und rausfinde, geht doch. Also es passt doch. Natürlich gibt es auch Situationen, die nicht so gut laufen. So. Aber so, ich versuche echt so vorurteilsfrei wie möglich zu sein. Aber das ist nicht möglich, einfach aus Grund von, ich komme schon von einem sehr konservativen Ort, wo auch gut Alltagsrassismus da war. Und erwische mich manchmal, das ist so absurd, wenn ich jetzt vom Workshop komme, wo ich mit 10 aus Afghanistan, aus Syrien, überall gerade die beste Zeit hatte und dann irgendwie in der S-Bahn sitze und intuitiv, weil ich irgendwas hinter mir gesehen habe, was männlich und nicht weiß war, irgendwie meine Tasche gecheckt. Das war, ich habe mich gehasst in diesem Moment und dachte, was machst du da, Lia? Was machst du da?
Aus dem erfolgreichen rothaarigen türkischen Beatboxer Fatih Şahin wird seit einiger Zeit die erfolgreiche rothaarige Beatboxerin Lia Şahin, bei der die berufliche Karriere ganz nach oben geht. Wie sieht es denn jetzt mit der privaten und der persönlichen Lebensplanung aus? Was haben Sie noch vor?
Wow, okay. Spannende Frage. Ich würde sagen, ich freue mich in einigen Jahren, wenn ich für mich sage, okay, jetzt sind wir durch so in der Hauptphase der Angleichung. die Welt zu sehen. Also auch nochmal unabhängig von, ich habe ein Konzert da und dann habe ich einen Tag irgendwo, keine Ahnung, darf ich Europa sehen oder einige Städte anschauen, sondern ganz bewusst auch irgendwie mal zu sagen, okay, wie ist denn das Leben vielleicht ohne Musik? Mhm. Einerseits überlege ich auch ironischerweise als Produzentin, die das schon fast im Studio arbeitet, nochmal eine Ausbildung vielleicht noch zu machen oder sonst was. Das sehe ich alles nicht als Beruf, sondern das ist privat. So. Also es ist so, ich brauche das nicht, aber ich will es irgendwie nochmal.
Eine Ausbildung in der Musik, also
ja,
als Produzentin.
Ja, nochmal in der Produktion nochmal sauberer werden im technischen Sinne. Es ist ein Konzept, ob das jetzt wirklich passiert, kann ich Ihnen auch nicht verraten. Es ist einfach, mein Leben ist gerade ein Ereignis aus spontanen Güssen, würde ich mal sagen. Ich kriege Anfragen aus allen Richtungen, springe, habe gerade ein Leben, was ich als Privileg genieße und auf keinen Fall mich selbst als eine diskriminierte Minderheit gerade betiteln kann. Das darf ich nicht.
Lia Shahin, ich fand es total lebendig, dass Sie bei uns gewesen sind.
Dankeschön.
Sie erlebt zu haben, hat großen Spaß gemacht. Danke, Lia Shahin.
Dankeschön.